Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese sieben brachten sie zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus, die Zahl der Glaubenden in Jerusalem stieg von Tag zu Tag, auch viele Priester folgten dem Aufruf zum Glauben. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass du ja auch heute noch durch dein Wort zu uns sprichst, uns den Weg zeigst und uns auch zeigst, was du von uns erwartest. Amen. Wir sehen, dass hier in unserem Text es eben auch Probleme gab in dieser Mustergemeinde. Es gab Beschwerden von den griechischen Juden gegenüber den hebräischen Juden. Und ich denke, es ist etwas ganz Normales. Wo viele Menschen sind, wird immer jemand sein, der sich irgendwie vernachlässigt fühlt. Aber schauen wir uns zunächst erstmal das Positive an. Hier lebten Juden aus Israel und griechische Juden anfangs problemlos zusammen. So wie wir hier in unserer Gemeinde. Hier gibt es sogar noch mehr Nationalitäten. Siegfried hatte mal durchgerechnet und wir haben über 40 Nationalitäten mit beiden Teilen zusammen. Und wir leben Seite an Seite und kommen, glaube ich, gut miteinander zurecht. Diese Gemeinde in Jerusalem bestand eben nicht nur von Bürgern aus dort, sondern es kamen auch viele Kaufleute, die in die Stadt kamen, hörten das Wort, glaubten und blieben in der Gemeinde. Andere waren Griechen oder andere noch kamen aus Kleinasien, aber ihre Vorfahren waren Juden und kehrten somit in ihre Heimat zurück. Wie auch hier viele Geschwister von uns, gerade im spanischsprachigen Teil, sind dann wieder zurück in ihre Heimatländer. Wir haben mal gesagt, wenn alle, die mal schon in diesen 55 Jahren jetzt schon, die Gemeinde existiert, wenn alle da geblieben wären, die mal hier waren, dann hätten wir, keine Ahnung, umbauen müssen oder zwei Etagen machen müssen oder sonst was. Aber es ist eben so, dass viele dann wieder in ihre Heimat zurückkehren. Und hier ist es auch so, dass die von jüdischer Abstammung eben wieder nach Jerusalem zurückging. Und wir wissen aus Erfahrung, dass es manchmal schwierig ist, wenn man dann in ihr Heimatland wieder zurückkommt nach vielen, vielen Jahren. Ich kenne das von meinen Eltern, als die 97 entschieden haben, dann wieder zurück nach Spanien zu gehen, haben sie am Anfang es schwer gehabt. Nicht von der Sprache her, klar, aber doch sich wieder an andere Sachen zu gewöhnen, an anderen Lebensrhythmus zu gewöhnen, an andere Normen zu gewöhnen. Und junge Leute, die vielleicht hier aufwachsen, ich kenne das von auch aus der eigenen Familie, viele Neffen und Nichten von mir, die sprechen sehr, sehr, sehr gut Deutsch. Aber wenn sie Spanisch sprechen, dann kommt es mir manchmal vor, als ob ein Deutscher eben ein bisschen Spanisch gelernt hat, obwohl sie spanische Wurzeln haben. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das manchmal ist, wenn sie dann in Urlaub nach Spanien gehen, dass sie manchmal nicht genau wissen, wie soll ich mich jetzt ausdrücken. Und ich kann mir vorstellen, dass diese jüdisch abstammenden Menschen, die zurückgegangen sind, es vielleicht auch schwer hatten mit der Sprache. Und wenn wir in dem Kapitel vor uns lesen, sehen wir, dass sie eigentlich gut miteinander ausgekommen sind. Und es am Anfang keine Probleme gab. Sie teilten alles, sie unterstützten sich in allem. Doch als die Gemeinde wuchs, dann kam es dann doch zu Problemen. Plötzlich gibt es Menschen, die sich vernachlässigt fühlen. Und es stimmt, der Text drückt es sehr sanft aus. Da steht nur, dass die griechisch abstammenden Juden gesagt haben, hey, unsere Witwen werden vernachlässigt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so sanft war in dem Moment, sondern dass es eher so eine Diskussion, ein Streit so mit südländischem Temperament war. Sie beklagten sich, dass ihre Witwen übersehen würden. Und hier spürt man den Konflikt, der bestehen konnte. Es heißt nicht, alle Witwen wurden vernachlässigt, sondern die griechischen. Also eine bestimmte Rasse, eine bestimmte Herkunft Ist das ein Zufall, dass gerade diese Frauen vernachlässigt wurden? Und ich kann es verstehen, dass sie sich beschwerten. Und ich bin beeindruckt, wie die Apostel, geleitet durch den Geist Gottes, diese Situation lösen. Zunächst einmal müssen wir ehrlich sein, was sie am Anfang sagen, klingt etwas arrogant. Wenn wir im Vers lesen, da steht, da riefen sie alle zusammen und sagten, es kann nicht sein, also ich mache das jetzt in meinen Worten, es kann nicht sein, dass wir die Verkündigung vernachlässigen, also das Predigen, um uns um sowas Nichtiges zu kümmern. So kann es arrogant rüberkommen. Aber im Gegenteil, es ist nicht arrogant, sondern es ist Weisheit. Und deswegen habe ich das auch betitelt. Tu, was du tun kannst. Die Lösung sehen wir, also ihren Vorschlag sehen wir im Vers 3. Sucht sieben Männer, damals waren es eben nur Männer, sucht sieben Männer, die diese Arbeit übernehmen. Und ich bin der Meinung, da fängt Diakonie an. Das ist der erste Schritt, wo die Gemeinde mit ihrem diakonischen Werk anfängt. Eine gute Lösung besteht nämlich darin, nicht selber alles machen zu wollen und zu müssen, sondern eben geeignete Personen zu finden, um die Mitarbeit zu verteilen. Die Aposteln suchten sozusagen Menschen aus, die diese Begabung zum Dienst hatten. Denn es ist nicht normal und es ist nicht üblich, dass eine Person alles kann. Viele von euch kennen das bestimmt aus dem Epheserbrief, dieser fünffältige Dienst. Und ich kenne ganz ehrlich keinen einzigen Pastor, der alle fünf Eigenschaften von diesem fünffältigen Dienst in sich versammelt. Und deswegen ist es gut, mehrere Leute in der Gemeinde zu haben, die verschiedene Gaben haben und diese eingesetzt werden können. Jeder von uns hat eine besondere Gabe und ein besonderes Talent. Um etwas tiefer in die Materie einzutauchen, möchte ich zwei von diesen Auserwählten näher ansehen. Schauen wir uns zuerst den Stephanus an. Stephanus ist der Erste, der hier genannt wird. Und sicherlich kommt uns allen bei Stephanus das Erste in den Sinn, dass er gesteinigt wurde. Es ist derjenige, der gesteinigt wird, und mit ihm fängt die Geschichte auch von dem Saulus an, der dann zum Paulus wird. Wir sehen, dass er hier speziell auch benannt wird, dass er voll vom Heiligen Geist ist. Ich denke schon, dass auch die anderen diesen Heiligen Geist hatten, weil auch die Apostel sagen, sucht Männer aus, die voll vom Heiligen Geist sind. Aber Stephanus hat trotzdem eine besondere Stellung. Sicherlich widmet er sich nicht nur der Betreuung der Witwen zu. Wir lesen im Kapitel 7, dass die Gemeinde trotzdem weiter wuchs und dass sogar Priester zum Glauben kamen. Und ich glaube, dass wenn wir sehen, dass Stephanus eben gesteinigt werden sollte, also ein Komplott gegen ihn aufgefahren wurde, dann ist es bestimmt nicht nur gewesen, weil er sich um Witwen gekümmert hat, sondern weil er auch das Wort Gottes verkündet hat, weil er seinen Glauben ausgelebt hat, weil er gezeigt hat, Gott hat mir eine Aufgabe gegeben und ich ehre ihn mit meinem ganzen Leben. Schauen wir uns jetzt aber einen an, der nur namentlich benannt wird und von ihm wissen wir sonst gar nichts, nämlich Nikolaus. Einer, der zum Judentum übergetreten ist, der aus Antiochia war. Also er war kein gebürtiger Jude, sondern er ist zum Judentum übergetreten. Jeder von uns weiß, der Bibel, der Schrift Gottes soll nichts weggenommen werden und nichts hinzugefügt werden. Und oft, wenn mich jemand fragt, dann sage ich, okay, es ist auch wichtig zu sehen manchmal, was steht nicht in der Bibel. Weil auch das oft unsere Fragen beantwortet. Aber in diesem Fall erlaubt es mir, dass ich so ein bisschen rumspinne, meinen Gedanken einfach so ein bisschen den freien Lauf lasse, um zu gucken, wie dieser Nikolaus hätte sein können. Nikolaus stammt aus einer bedeutenden Stadt seiner Zeit. Und jetzt ist er in Jerusalem. Möglicherweise wurde er dorthin versetzt von seinen Oberhäuptern, weil er zum Judentum übergetreten ist und die gesagt haben, den müssen wir ganz schnell hier wegschaffen. Nicht, dass er noch mehr Leute irgendwelche Flöhe oder Vögel in den Kopf setzt und noch mehr Leute zum Glauben kommen. Also ergreifen sie die Maßnahme und er muss weg. Er besuchte bestimmt oft die Synagogen und deswegen sagen sie, nee, den müssen wir zur Strafe versetzen. Das ist so ähnlich wie früher Piqué, ein Spieler aus Barca, immer sehr viel geredet hat in der Öffentlichkeit und so. Und die Verantwortlichen von Barca gesagt hätten, so jetzt reicht's uns, zur Strafe gehst du jetzt zu Real Madrid. Das wäre für ihn eine Höchststrafe gewesen. Und wer weiß, ob das bei ihm hier nicht auch so der Fall war. Und doch obwohl er beruflich einen Schritt zurückgegangen ist bestimmt, konnte er jetzt frei in die Synagoge gehen, frei das Wort Gottes hören und seinen Glauben ausleben. Und dort hört er diese Predigten über Jesus, ließ sich taufen und hat Gemeinschaft. Nun hört er diese Apostel in der Gemeindeversammlung sagen, wir brauchen 7 Männer, die helfen. Er hat vielleicht gedacht, da gehe ich lieber nicht hin. Ich bin ja kein richtiger Jude, die werden mich sowieso nicht berücksichtigen. Außerdem, was habe ich schon zu geben? Aber plötzlich kommt jemand auf ihn zu und fragt ihn, ob er nicht einer dieser 7 Auserwählten sein will. Und ich kann mir vorstellen, was in diesem Moment in ihm vorgeht und welche Ausreden er hat. Ihr wisst noch vom letzten Sonntag die Ausreden, die Mose Gott gegenüber gebracht hat. Und es kann sein, dass er sagt, aber ich habe keine Zeit dafür. In meinem Beruf habe ich schon so viel zu tun. Oder ich bin neu und fange gerade das an. Ich habe doch keine Ahnung, auf mich wird sowieso keiner hören. Es gibt bestimmt andere, die viel geeigneter sind. Ich verstehe die Sprache noch nicht wirklich. Und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, wer sich von euch erinnern kann, vor vielen, vielen Jahren, als wir noch den Monatsblatt hatten, da hatte ich eine Todesanzeige in den Monatsblatt reingebracht. Die Todesanzeige von jemand anders. Jemand anders ist tot und wer soll jetzt die Arbeit machen? Weil es ist oft so, dass wir dann sagen, nee, lass das lieber jemand anders machen. Aber was passiert, wenn dieser jemand anders nicht mehr da ist? Aber wir wissen, und ich sagte das schon, wir müssen sehen, was eben nicht in der Heiligen Schrift steht. Und hier steht eben nicht davon, dass er irgendwelche Ausreden hatten oder auch die 7 anderen nicht, sondern was hier steht ist, das Wort Gottes verbreitete sich weiter. Diese Männer waren den Aposteln in nichts nach. Sie waren denen trotzdem gleichgestellt. Es wird gesagt, dass Stephanus ein Mann war, der voll mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Und diese anderen 6 waren das bestimmt genauso. Sie waren erfüllt, weil sie bereit waren, Gott mit vollem Herzen zu dienen. Und mit dem zu dienen, was sie konnten. Ich weiß, dass es hier unter uns bestimmt auch Geschwister gibt, die so ähnlich denken, wie ich jetzt bei Nikolaus rumgesponnen habe. Die vielleicht sagen, was habe ich denn schon zu geben? Was kann ich denn überhaupt schon machen? Und ich weiß, vor vielen Jahren hat mal eine Schwester hier aus der Gemeinde, da hatten wir auch irgendeine Aktion und sie kam zu mir und meinte, es tut mir leid, ich kann nichts machen. Ich habe nicht mehr die Kraft dazu. Ich werde aber für euch beten. Und da habe ich gesagt, du tust das, was du kannst. Und damit ehrst du Gott und damit dienst du Gott. Und wir wissen, das Gebet ist unsere stärkste Waffe. Also können wir nicht denken, ich habe nichts zu geben. Weil jeder von uns kann auf seine Art und mit seinen Gaben trotzdem dazu beitragen. Aber Gott möchte eben nicht nur, dass wir tun, was wir können, sondern dass wir es auch voller Herzen tun. Denn das ist das Wichtigste, unsere Motivation. Vor ein paar Tagen habe ich etwas gelesen, was gerade mich dann auch angesprochen hat. Da steht nämlich, wenn du Gott gerne mit dem Mikrofon dienen willst, predigen oder singen, aber du ein Problem damit hast, den Besen in die Hand zu nehmen, dann dienst du nicht Gott, sondern nur deinen Wunsch, vor dem Menschen gesehen und bewundert zu werden. Es macht also keinen Sinn. Es ist nicht so, dass es nicht nötig wäre, dass Leute das Wort Gottes hören und dass ein Mikrofon in die Hand genommen wird. Aber es ist wichtig, mein Herz zu sehen, meine Motivation zu sehen. Was ist meine Motivation? Will ich wirklich Gott dienen, den Menschen dienen und sie zum Herrn zu führen? Oder ist es wichtig, dass die Leute dann herausgehen und sagen, boah, hat Marcelino wieder gut gepredigt? Oder hat Lore wieder gut gesungen? Was ist unsere Motivation? Wirklich nur von den Leuten gesehen zu werden oder wirklich Gott zu dienen? Stephanus und Nikolaus werden ganz anders benannt. Aber beide dienten mit dem, was sie im Herzen hatten und was ihnen Gott in die Hand gegeben hatte. Sie waren Teil des Werkes Gottes. Leider leben wir heutzutage in einer Konsumgesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Unterschied darstellen. Dass wir Gott dienen, wo er uns gebrauchen möchte. Und auch dort beim Stadtfest. Und wenn einer nur sagt, okay, ich kann vielleicht nur die Tasse Kaffee weiterreichen. Das ist doch schon Dienen. Das ist doch schon Gottes Wort einfach durch das Tun weitergeben. Weil Gott möchte uns dahin bringen. Und lasst uns beständig und verantwortungsvoll mit dem umgehen, was Gott uns gibt. Hast du dich jemals gefragt, warum Gott dich gerade hier in diese Gemeinde hineingeführt hat? Manche Leute denken vielleicht, ja, das ist diejenige, die ich gefunden habe. Und dann, bevor ich weitersuche, bleibe ich eben hier. Oder der eine oder andere kann auch denken, naja, ich bin hier reingekommen, 2-3 Male, fühle mich ganz wohl und deswegen bin ich hier. Oder auch im Spanischsprachigen. Es ist oft so, dass viele sagen, naja, das ist ja eigentlich so die einzige spanischsprachige Gemeinde in Hannover. Es gibt zwar noch eine kleinere andere Gruppe, aber deswegen bin ich hier. Aber ich bin da ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass jeder von uns, der hier ist, ist, weil Gott uns genau hierhin haben will. Vor 4 Wochen war ja der Kirchentag zu Ende. Und an dem Sonntag stand ich hier und predigte im Spanischsprachigen. Und mitten in der Predigt sehe ich, wie meine Schwester rausgerufen wird. Und kurz danach kommt sie rein und 3 junge Jungs folgten ihr. 2 asiatisch stammige und 1 Afrikaner aus Afrika. Die setzten sich dorthin, setzten die Kopfhörer auf. Und nach dem Gottesdienst sprach sie dann meinen Sohn an. Und die erzählten, die wurden am Tag davor in der Bahn von 2 von den Friday Outreach angesprochen. Und dann haben sie gesagt, wir suchen eine Gemeinde. Und die vom Friday Outreach, der eine kommt aus der Hauptgemeinde und hat ihnen dann gesagt, hier, besucht uns doch am Sonntag und gab ihnen die Adresse. Die Jungs haben sich auf den Weg gemacht, 2 davon 14-jährig, 1 15-jährig. Machten sich auf den Weg, Google Maps, und kamen in irgendeine verlassene Gegend an, zerschlagene Scheiben und so. Und die dachten nur, nee, das kann hier nicht sein. Denen war unwohl und sagten, komm, lass uns hier wieder weg und lass uns einfach mal eine Freikirche in der Gegend suchen. Ja, und dann gingen sie durch den Dunkelberggang und auch da haben sie gesagt, oh nee. Und der eine, nee, komm, lass uns weitergehen. Hier steht noch, dass es noch ein bisschen weiter ist. Und dann kamen sie zu uns. Seitdem kommen sie jetzt jeden Sonntag und jeden Freitag in die Jugendstunde. Und der aus Afrika stammende hat nach der ersten Jugendstunde seinen kleineren Bruder auch mitgebracht. Und ich habe die gefragt, meine ich, wisst ihr, ihr wolltet eigentlich zu der Hauptgemeinde. Aber wenn Gott euch hierher gebracht hat, dann hat das einen Grund. Und so ist es eben mit jedem von uns. Keiner ist hier in dieser Gemeinde aus Zufall, sondern weil Gott etwas ganz Bestimmtes mit jedem von uns für diese Gemeinde hat. Und das Wichtige ist, dass wir das herausfinden und auch einsetzen, weil jeder von uns ist wichtig. Das ist wie ein Mosaikbild. Wenn ein Steinchen fehlt, dann ist das Mosaikbild nicht vollständig. Und wenn irgendeiner von uns hier in der Gemeinde fehlt, dann fehlt was in der Gesamtheit. Und die Frage ist, sind wir bereit, so wie Stephanus und Nikolaus und die anderen, mit unseren Talenten und Gaben Gott zu dienen? Oder fühlen wir uns zu klein oder zu beschäftigt oder denken, lass doch jemand anders das machen? Gemeinde baut sich nicht durch einen Pastor oder eine Gemeindeleitung. Gemeinde baut sich mit jedem einzelnen Mitglied, der dazugehört. Und das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige für uns. Dass wir das auch für uns, jeder für sich erkennt. Gott will mich gebrauchen. Es ist nicht so, dass Gott mich braucht, sondern Gott will mich gebrauchen. Gott möchte, dass ich zum Segen werde und mich dadurch dann auch segnen. Und ich hoffe, dass keiner von uns sich diesen Segen entgehen lassen will. Weil das ist das, was Gott von uns möchte. Dass wir lebendige Menschen sind, die das lebendige Wort auch weitergeben. Amen.